NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
6. September 1729. Der Geburtstag des deutschen Philosophen Moses Mendelssohn.
Frühjahr 1945. Auf dem Gelände des Berliner Judenfriedhofs macht ein SS-Obersturmführer Schießübungen. Aus einer Familiengruft hat er sich die Büste des Philosophen Moses Mendelssohn bringen lassen. Er stellt sie in eine Nische und versucht, die Augen und den Mund zu treffen. Der Kopf eines weltberühmten jüdischen Philosophen, ein besseres Objekt seines Hasses, hat sich der SS-Mann nicht vorstellen können. Er muss eine Lust an perversen Inszenierungen gehabt haben. Wie Heydrich, der Beauftragte für die Endlösung der Judenfrage, spielte gern die Musik von Moses Enkel Felix Mendelssohn Bartholdy. Vielleicht sogar den Sommernachtstraum. Der Moses Mendelssohn-Biograf Stephen Tree nähert sich in einem Sturzflug aus dem Universum der Erde mit Hilfe von Google Earth. In der Nähe des alten Berliner Judenfriedhofs sucht er auf seinem Bildschirm Mendelssohns Wohnung.
Da gehen Sie einfach ran, tippen Heide Reutergasse Berlin ein und dann sehen Sie, wie es langsam ranzoomt. Die Spandauer Straße, da hat er gewohnt, bei den ersten Gebüschen, da ziemlich genau hier ist dieses Haus gestanden.
Dieser kleine, rundrückige Jude aus Dessau.
Mein Vater war da selbst Schulmeister und 10 Gebotschreiber. Unter Rabbi Frenkel, der damals in Dessau Oberrabbiner war, studierte ich den Talmud.
Moses erzählt, wie alles angefangen hat. 1743 wird sein Rabbi nach Berlin berufen. Und der blutjunge Mendelssohn folgte ihm mit 14 Jahren. Lernbegierig soll er gewesen sein, das ist milde ausgedrückt. Ein Lernbesessener war er.
Übrigens bin ich nie auf einer Universität gewesen.
Ein Autodidakt. Er lernte nebenbei Englisch, Französisch, Hebräisch und Philosophie. Als Broterwerb für seine Hamburger Frau Frohmet, geborene Guggenheim, und seine 5 Kinder arbeitete Mendelssohn als Buchhalter, später als Betriebsleiter, in einer Seidenmanufaktur. Eines Tages lernte Mendelssohn beim Schachspiel Gotthold Ephraim Lessing kennen. Der hatte als 20-Jähriger das Theaterstück »Die Juden« geschrieben und gab dem Seidenhandwerker eine englische philosophische Studie zu lesen. Nach einiger Zeit fragte Lessing, wie ihm das Buch gefallen habe.
Nun ja, recht gut. Aber so etwas kann ich auch machen.
So, nun machen Sie doch so etwas.
Es dauerte nicht lange, da überreichte Moses dem Freund ein Manuskript. Lessing sagte nach Monaten noch immer kein Wort dazu. Moses wurde ungeduldig. Er fragte, was er denn nun davon halte. Und Lessing drückte ihm etwas in die Hand. Das Manuskript als Buch gedruckt.
Philosophische Gespräche von Moses Mendelssohn.
Auf einer Reise nach Dresden wurde er von den Grenzbehörden gedemütigt. Er musste sich verzollen lassen wie ein Stück Vieh. Da war er in Kreisen der Gelehrten schon ein berühmter Mann. Er konnte sich erlauben zu protestieren. Man entschuldigte sich und er bekam die Zollgebühren zurückerstattet. Derartige Demütigungen hätten Mendelssohn auch in Berlin passieren können. Bei einem Spaziergang durch den Lustgarten pöbelt ihn ein betrunkener polnischer Soldat an.
Und stößt die gemeinsten Worte gegen den bucklichten Juden aus.
Er und sein Begleiter reagieren darauf nicht und gehen weiter. Da nähert sich der Soldat, schimpft und zieht Mendelssohn am Ohrläppchen. Sein Begleiter will mit dem Spazierstock auf ihn losgehen. Mendelssohn hindert den Begleiter daran.
Nicht doch, Freund. Lassen Sie dem unglücklichen Sklaven die Freude, einen Juden ein wenig necken zu dürfen.
Mendelssohn klagt in einem Brief an einen Mönch über bittere Erfahrungen beim Familienausflug in der Stadt. Die Kinder verstehen diese Welt nicht.
Warum werfen Sie mit Steinen hinter uns her? Was haben wir Ihnen getan?
Vater Mendelssohn schlägt die Augen nieder.
Menschen, wohin habt ihr es endlich kommen lassen?
Auch der Schweizer evangelische Theologe Johann Caspar Lavater hat es so weit kommen lassen, dass er seine Intoleranz als Waffe nutzt. Er forderte Mendelssohn öffentlich auf, das Christentum zu widerlegen oder zu ihm überzutreten. Eine Provokation, der sich Mendelssohn elegant zu entziehen versteht.
Diese Kontroverse hat ihm aber schlagartig die Grenzen seiner schriftstellerischen Wirkungsmöglichkeit in zwei Kulturen vor Augen geführt.
Willi Jasper, der eine Lessing-Biografie geschrieben hat, über die körperlichen und psychischen Folgen des Streits mit Lavater.
Ja, ich glaube, dass diese Brutalität der Auseinandersetzung dazu geführt hat, dass Mendelssohn auch krank geworden ist.
Johann Gottfried Herder, ebenfalls ein evangelischer Pfarrer, schrieb an Mendelssohn:
Deutschland braucht sie.
Und Deutschland bekommt von Mendelssohn philosophische und religionswissenschaftliche Schriften, eine Neuübersetzung der Bibel und Texte zur Literaturkritik. Mendelssohns Rezensionen sind keine Versuche, durch katzbuckelnde Lobhudeleien Vorteile zu ergattern. Er nimmt sich sogar die Gedichte von Friedrich II. Vor und unterzieht sie ohne Ansehen der Person einer Kritik, nicht ohne Folgen. Mendelssohn soll in die Akademie der Wissenschaften aufgenommen werden, aber der König sagt nein. Denn Mendelssohn ist nur ein geduldeter Jude, aber ein gesuchter Briefpartner. Hätten die Absender als Adresse geschrieben, Sokrates, Berlin, Spandauer Straße, der Brief wäre angekommen. 1767 veröffentlicht Mendelssohn ein Buch, das zum Bestseller werden sollte. Es erschien in mehreren Auflagen und wird in 10 Sprachen übersetzt. Zu den Lesern gehörten Goethe und Mozart, Phädon oder Über die Unsterblichkeit der Seele.
In der Aufklärung
Christoph Schulte, einer der Herausgeber von Mendelssohns Werken.
Und zwar in der europäischen Aufklärung war auf einmal die Trennung des Körpers von der Seele nach dem Tod war auf einmal ein Thema.
Vielleicht ist Mendelssohn von einem zeitgenössischen Bild angeregt worden, mit einem kuriosen Motiv. Sokrates betrachtet einen Totenschädel, über dem ein Schmetterling fliegt. Es dauert nicht lange und Mendelssohn hat einen Spitznamen, der Sokrates von Berlin. Er zeichnete ein Porträt des griechischen Philosophen.
Er hatte die Unwissenheit anderer zu beleuchten und, was das Schwerste war, die finstern Schrecknisse des Aberglaubens zu vereiteln.
In diesem Bildnis des Sokrates schimmert ein Selbstporträt durch. Der Schriftsteller Arnold Zweig spricht 1929 im Namen der deutschen Juden, die über die Kontinente verstreut sind.
Alle gedenken sie Moses Mendelssohns heut. In spießige Finsternis trug er europäisches Licht. Moses, das vergessen die ihnen nicht.
Licht in der Finsternis. Ein Name für Aufklärung.
Wobei man festhalten muss, dass der Begriff der jüdischen Aufklärung im Gegensatz zu dem deutschen Wort Aufklärung, das im 18. Jahrhundert ja eigentlich entstanden ist, der jüdische hebräische Begriff Haskalah bis ins Mittelalter zurückgeht. Ein gebräuchlicher Begriff für Vernünftigkeit und Einsichtigkeit.
Hier jüdische Vernunft, dort christliche Vernunft.
Und wenn man es genauer nimmt, ist er ja im Grunde der Einzige gewesen, der es geschafft hat, vorübergehend in zwei Kulturen zu leben.
Wie Nathan, dem die Balance zwischen vielen Kulturen nicht fremd war. Lessing hat in dieser Figur seinen Freund Mendelssohn nachgezeichnet, der das hohe Lied der Toleranz singt.
Vor grauen Jahren lebt ein Mann im Osten, der einen Ring von unschätzbarem Wert aus lieber Hand besaß.
Nach dem Tod Lessings, 1781, notiert Moses Mendelssohn:
Er schrieb Nathan den Weisen und starb. Nun stehen wir da, wie die Jünger des Propheten, und staunen den Ort an, wo er in die Höhe fuhr und verschwand.
Ich denke, dass beide am Ende ihres Lebens ziemlich resigniert waren über das, was sie mal sicherlich bewusst und auch idealistisch als gemeinsame deutsch-jüdische Aufklärungskampagne begonnen hatten, dass das gescheitert war.
Bei der Beantwortung der Frage, was heißt aufklären, legt Mendelssohn eine verblüffende Weitsicht an den Tag. Er sieht Gefahren heraufziehen, deren blutige Spuren bis ins 20. Jahrhundert verlaufen. Mendelssohn schreibt:
Eine gebildete Nation kennt in sich keine andere Gefahr als das Übermaß ihrer Nationalglückseligkeit, welches schon an und für sich eine Krankheit genannt werden kann.
Aufklärung und Bildung gehören zusammen, so lautet eine von Mendelssohns Thesen. Für den Mendelssohn-Herausgeber Christoph Schulte ist gerade dieser Aufsatz aktuell.
Weil wir heute in den Schulen und in den Universitäten ja damit beschäftigt sind, jungen Menschen die Grundlagen von Bildung erstmal nahezubringen, ohne die Aufklärung gar nicht möglich ist.
Mendelssohn ist alles andere als ein Bildungsbürger. Für ihn kann auch ein Handwerker gebildet sein oder ein Koch.
Zur Bildung gehört es auch, ein gutes Gericht zu kochen und zur Handwerkskultur beizutragen, die Sitten zu pflegen und so weiter. Und Aufklärung ist sozusagen der intellektuelle Teil dieser Bildung.
Christoph Schulte benennt die zwei Säulen des Mendelssohnschen Denkgebäudes. Eine dritte Säule zeigt, dass Mendelssohn radikaler war als der große Immanuel Kant.
Gewissensfreiheit und Religionsfreiheit und Trennung von Staat und Religion als Bedingung dafür, dass ein Mensch seinem Gewissen folgend seine Religion wählen kann.
Sieht Mendelssohn nicht auch Bedrohungen? Und ob er die sieht? Selbstzerstörung der Aufklärung. Der Mendelssohn-Biograf Stephen Tree hat Sätze entdeckt, die aus dem 20. Jahrhundert stammen könnten.
Wir träumten von nichts als Aufklärung und glaubten durch das Licht der Vernunft die Gegend so aufgehellt zu haben, dass die Schwärmerei sich gewiss nicht mehr zeigen werde. Allein, wie wir sehen, steigert schon von der anderen Seite des Horizonts die Nacht mit allen ihren Gespenstern wieder empor.
Unter Schwärmerei versteht Mendelssohn die Lust an dumpfen Gefühlen, die das Denken überfluten.
Mendelssohns Einstellungen sind noch heute kontrovers.
So wie Lee Jasper. Kontrovers nach fast einem Vierteljahrtausend?
Mendelssohn wird als negativer Ahnherr für eine falsche und schädliche Assimilation der deutschen und europäischen Juden gesehen, die dann ziemlich hilflos sich dem Nationalsozialismus ausgeliefert sah. Das Aufgehen in der deutschen Kultur, dafür wird Mendelssohn verantwortlich gemacht.
Assimilation oder Anpassung?
Ja, sicher ist das schon immer ein Problem.
Hermann Simon, Leiter des Berliner Zentrums Judaicum.
Aber ich denke, ohne eine Öffnung in die jeweilige Gesellschaft und eine Akzeptanz des Modernen geht's irgendwo nicht.
Koschet vedat zora beoffel mini.
Wahrheit und Religion lagen versteckt in finsterer Nacht. Gott sprach, es werde Moses und es ward Licht.
So schrieb ein Zeitgenosse nach dem Tod von Mendelssohn im Januar 1786. Die große Hamburger Straße in der Nähe der Hackeschen Höfe in Berlin wird auch Toleranzstraße genannt. Hier sind Gotteshäuser, Hospitäler, Altenheime und Schulen der evangelischen, der katholischen und der jüdischen Gemeinde zu Hause. Hier ist auch ein Grabstein zu finden, auf dem der Name Moses Mendelssohn zu lesen ist. Vor der Bibliothek der jüdischen Gemeinde steht seine Marmorbüste. Am jüdischen Schulhaus treffen Spaziergänge auf sein Porträt.
Mendelssohn ist der meist abgebildete Jude Europas vor Einstein. Ja, und das ist er bis heute.
Aus offenen Fenstern der Schule ist Musik seines Enkels Felix Mendelssohn Bartholdy zu hören, die an einen Sommernachtstraum erinnert. Heutzutage möchten wir es am liebsten kurz und bündig haben, was ein Philosoph hinterlassen hat. Eine Quintessenz. Ja, sagt Stephen Tree, der Biograf, da habe Moses Mendelssohn vorgesorgt.
Leuten, die etwas von ihm wissen wollten, hat er das ins Stammbuch wortwörtlich geschrieben. Das hieß Bestimmung des Menschen. Wahrheit erkennen, Schönheit lieben, Gutes wollen, das Beste tun.
Im Zeitzeichen erinnerte Jürgen Werth an Moses Mendelssohn, der am 6. September 1729 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über den amerikanischen Regisseur und Schriftsteller Elia Kazan.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.